Ja, hallo, schönen guten Abend. Habt ihr noch ein bisschen Kondition? Also so ruhig zu sitzen und zuzuhören, als passive Rolle ist viel schwerer, als hier vorne zu sitzen und zu reden, sage ich euch. So, ich fand ja das Referat von De Bono gerade, das war eine echte Perle. Und zwar aus folgendem Grund. Es war jemand, der über einen Arbeitskampf berichtete, und ein Arbeitskampf ist ja normalerweise ein destruktiver Akt. Also den konstruktiven Akt eines Arbeitsprozesses, den beendest du, indem du diese Produktionsanlagen stilllegst. Und dieser Arbeitskampf, so habe ich es noch nie gehört, hatte natürlich ungeheuer viele konstruktive Elemente, die ja in einem Akt von Selbstermächtigung eine Produktionsanlage von ungeheurem Ausmaß, für mich als hauptsächlich Chemiearbeiter, dargestellt hat, dass ich das eigentlich ganz beachtlich fand. Und wenn man sieht, jetzt, man muss immer gucken, wer referiert eigentlich mit welchem Hintergrund. Und Bono war damals, ich habe mich erkundigt, war damals schon 11 Jahre im Werk. Er war 38 Jahre alt, stimmt das? Na genau, ja. Ich war damals nicht 11 Wochen, aber 16 oder so im Werk, war 26 Jahre alt. Also ne, es ist immer wichtig zu gucken, wer berichtet eigentlich über was, aus welchem Gesichtspunkt. Jetzt berichte ich ja hier nicht mit 26, sondern mit 62. Das ist dann ja wieder nochmal was anderes. Also, es war eine Perle, weil uns ist vieles etwas anders. Also, wenn du sagst, die waren beleidigt, dass das ein wilder Streik war, bei uns, das war ein wilder Streik. Äußerst wild. Der Streik ist natürlich gut, jetzt bin ich aus Köln zu einer ziemlichen Berühmtheit gekommen. Es sind also Dissertationen darüber geschrieben worden. Ich habe sie auch sehr interessant zu lesen. Es ist ein Theaterstück in Köln am Schauspielhaus über den Fordstreik aufgeführt worden. Fordlandia, das war ein Stück. Wir haben mit dem Ensemble des Schauspielhauses eine Besichtigung bei Ford gemacht. Der Produktionsleiter hatte uns in den süßesten Farben geschildert, dass dieses Werk mit dem bestreikten Werk von 1973 heute gar nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Klassenkämpfe wäre überhaupt ein völliges Fremdwort für Ford. Und die Intendantin, die ganze Truppe hat das wunderbar verarbeitet. Auch diesen Produktionsleiter in seiner Ansicht, es gäbe keine Klassen und keinen Klassenkampf mehr. So, ich will, bevor ich in den Streik eingehe, also ihr wisst vielleicht, was passiert ist. Es ist am Freitag gestreikt worden mit Beginn der Spätschicht. Die Spätschicht ist im Werk geblieben, ist abends nach Hause gegangen, hat noch die Nachtschicht informiert. Die Nachtschicht hat ebenfalls nicht gearbeitet, ist dann schon nach 2 Stunden nach Hause gegangen. Am Montag wurde wieder gestreikt. Die Streikstage begannen jeweils mit einer riesigen Demonstration mit Tausenden von Menschen. Am Montag, Dienstag, Mittwoch bis Donnerstag war das Werk besetzt. Und am Donnerstagmittag ist der Streik zerschlagen worden. Auch das war äußerst wild. Also es war wirklich ein wilder Streik. Obwohl natürlich, und das muss man auch sehen, in einem äußerst wilden Streik ist immer äußerst konstruktive und wenig wilde, sondern sehr emotionale und sehr wichtige Elemente gibt. Kurz zu den Bedingungen, die sich unterscheiden von 69. Also diese Einführung von 69, die du gegeben hast, vieles trifft für 73 zu. Es ist die Nähe zu 1968 mit einer sehr starken politischen Eruption, die eigentlich diese ganze Bevölkerung erfasst hat, ne? Auch die Betriebe. Die Streikatmosphäre, die hat Peter Birke auch in seinem Buch gut geschrieben. Es gab 335 Streiks 1973 mit 270.000 Beteiligten. Auch das ist wohl die eher konservative Zahl. Es gibt noch eine höhere Zahl. Und Streik war halt das ganze Jahr schon Thema in der Presse gewesen. Also das ist ganz wichtig, als Hintergrund zu sehen, dass das nichts ist, was aus dem Nichts kommt, sondern es kommt auf einem Hintergrund, nämlich diese Diskussion über Streiks. Trotzdem war man bei Ford der Meinung, Ford ist in einer Situation, dass es diese Streiks nicht gibt. Das zweite war die politische Atmosphäre im Fordwerk. Ford war Zielbetrieb aller politischen Gruppierungen der linken Szene. So, und genau das war der Grund, weswegen ich da war. Ich bin 73 halt dann auch von der KPdML ins Werk gegangen, geschickt worden, wie man es nimmt. Ich bin ja nicht geschickt worden, sondern ich bin ja auch gern dahin gegangen. Und war also, als der Streik ausbrach, gerade mal 4 Monate da. Ja, erfolgreich, kann man nicht sagen, ne? Aber nein, es hing nicht da weniger damit zusammen. Aber man muss einfach sagen, es wurden ständig Flugblätter verteilt, es waren ständig Agitatoren vor dem Tor. Und diese Dinger wurden weggeworfen, sie wurden aber auch gelesen. Sie lagen ja überall rum. Und diese Gedanken, ne, diese Haltung zu den zu der Arbeitshetze, die zunahm, ne, die Erhöhung der Stückzahlen, die zunahm, diese ganze Auseinandersetzung auf sehr radikale Weise ging natürlich irgendwie, war sie täglich, sie war täglich präsent. Ne, die Flugblattverteiler haben sich vor dem Tor ja gedrängelt und jeweils die besten Positionen weggenommen. Das Werk lag also voll von linksradikaler Propaganda, von mehr oder weniger guter literarischer Qualität oder wie man es auch anders nehmen will. Aber es war da, es war präsent, das ist auch wichtig. Das Dritte, es war kurz vorher der Streik bei Pierburg-Neuss und bei Heller gewesen. Beides Automobilzulieferer und das war ein Streik von Migrantinnen sehr stark auch. Und die Migrantenszene war immer schon sehr stark miteinander verflochten. Und diese Informationen von Pierburg und von Heller waren auch ins Werk gedrungen. Außerdem streikte Opel. Opel streikte mehr ordentlich als wild. Ne? Opel war, glaube ich, der Vertrauenskörper, waren die, du hast es näher beschrieben, waren die Akteure des Streiks. Aber auch ohne großen Segen der IG Metall-Führung übten sie Druck aus und waren unzufrieden mit den Abschlüssen. Und als Drittes vielleicht noch eine Situation auf die Hauptakteure des Streiks, nämlich die Migranten bei Ford. Dazu möchte ich auch sagen, ich berichte jetzt aus meiner Position. Wenn jetzt der Hassan Dorn, der hier vorne sitzt, der Mitglied der Streikleitung war, war ich überhaupt nicht, wenn er aus seiner Situation berichten würde, dann wäre es natürlich noch ganz anders sehen, aber er möchte das lieber morgen in der Arbeitsgruppe machen. Aber trotzdem freue ich mich natürlich unheimlich, dass er hier ist. Ja, dann noch ein Wort zu Hassan. Also Hassan hat wie viele derjenigen, die im Streik im Zentrum der Aktion war, ist da sofort rausgeflogen. Und viele von denen haben auch Köln verlassen, weil einfach ihre Namen innerhalb der Kölner Industrieszene so gehandelt wurden, dass sie kaum woanders einen Arbeitsplatz kriegten. Aber dadurch hat Berlin Hassan Dorn bekommen. So, vielleicht genau zur als Viertes zu den türkischen Kollegen. In Köln wohnten damals 40.000 türkische Migranten, von denen arbeiteten 12.000 bei Ford. Und von diesen 12.000 waren 6.000 in Wohnheimen untergebracht. Es war kurz nachdem der Anwerbestopp ausgerufen war und unter den türkischen Migranten änderte sich sehr stark ihr Verhältnis zu ihrer Situation in Deutschland. Während die ersten Jahre für einen türkischen Kollegen, der nach Deutschland kam, seine Lebensperspektive in der Türkei lag. Man arbeitete hier, um in relativ kurzer Zeit zum Beispiel ein Granada zusammenzusparen, mit diesem Ding nach Istanbul oder Ankara zu kutschieren und mit dem Wagen da als Taxifahrer zu arbeiten. Eine ganz große Perspektive. Man hat sehr viel investiert in ein eigenes Haus, man hat sehr viel investiert auch in unterschiedliche gesellschaftlich organisierte Betriebe in der Türkei, um nach kurzem Aufenthalt in Deutschland dahin wieder zurückzukehren. Diese ganzen Perspektiven haben sich etwas aufgelöst. Einmal, die Istanbul brauchte nicht noch 10.000 weitere Ford Granadas mit türkischen Arbeitern, die da fuhren. Also diese Taxifahrerperspektive war nicht mehr da. Sehr viele von diesen Investitionen, die getätigt wurden, sind kaputt gegangen. Die Kollegen haben ihr Geld verloren. Und durch den Anwerbestopp war es auch so, dass irgendwie es änderte sich die Perspektive hier zu arbeiten, sondern sie ging dahin, hier zu bleiben. Sehr viele meiner Kollegen haben in dieser Zeit aus diesen Übergangswohnungen eine feste Wohnung bezogen oder sind aus Heim, weil ihre Familie nachkam, in eine Wohnung bezogen, die noch teilweise sehr schlecht und teuer war. Aber man kämpft ja nicht, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Aber es sieht natürlich ganz anders aus, wenn man die Perspektive hat, da zu bleiben. Und dieser Perspektivwechsel war zu dieser Zeit auch sehr lebendig unter den Kollegen. Dann vielleicht noch vier Punkte zu der speziellen Ford-Situation. Das erste, dieser spezielle fordistische oder ein spezieller paternalistischer Rassismus bei Ford. Man muss sich das mal überlegen, wenn in relativ kurzer Zeit 12.000 Kollegen aus einem für damalige Verhältnisse fernen Land in eine Fabrik kommen, dann ändert das ja nicht nur was bei den Kollegen, sondern die kommen, sondern auch bei denen, die da sind. Und diese Kollegen nahmen die ganzen ich sage es mal, in der Hierarchie der Arbeitsplätze, niedrigen Arbeitsplätze ein. 12.000. Das heißt, dass in der Tat es eine komplette Trennung der Belegschaft gab in die unqualifiziert arbeitende türkische Belegschaft, fast hauptsächlich. Ich habe damals einen türkischen Meister gehabt, das war aber der einzige im Werk. Und zwischen den deutschen Kollegen, die einfach eine bessere Position hatten. Und was sagte man? Man machte eine Art gutmütiges Verhältnis zu seinem türkischen Kollegen. Und das nenne ich paternalistischer Rassismus. Nämlich, er ist gutmütig, er hat keine Ahnung, er ist ein bisschen dumm. Der Begriff vom Eselstreiber war damals unter den deutschen Kollegen sehr populär. Und wenn man nachher bedauert, wie der Streik gelaufen ist, muss man einfach sehen, dass diese Trennung bei Ford eine sehr lebendige war. Ford hat natürlich auch viele Studien, der Fordismus war immer was Besonderes, hatte immer viel mit Rassismus zu tun. Henry Ford, der erste Henry Ford, war nicht umsonst ein Bewunderer Adolf Hitlers. Und diese Taktik der späteren Betriebsräte, ne, Konkurrenzen aufzubauen, die Engländer wollen uns die Arbeitsplätze wegnehmen, das ist auch so ein spezielles Charakteristikum von Ford. Also, diese Situation, der besondere Rassismus war das, was die Kollegen natürlich spürten. Die meisten waren nicht mal aus Kurdistan, schon gar keine Eselstreiber, sondern es waren Facharbeiter, es waren Monteure, es waren erfahrene Leute. Es waren natürlich auch viele aus der Landwirtschaft, aber die meisten Kollegen oder sehr viele Kollegen waren ja aus Istanbul, Izmir, Erzurum, also waren aus großen Städten. Das zweite war der Streik 70. 3 Jahre vorher war ein Streik gewesen, der sollte als Warnstreik fungieren. Aber die IG Metall hat nach 2 Stunden die Leute nicht wieder an die Arbeit gekriegt. Ne? Er war von 10 bis 12 gedacht. Die Kollegen sollten kräftig Krach machen vor dem M-Gebäude und sollten wieder arbeiten gehen. Und der Streik hat den ganzen Tag gedauert, weil die türkischen Kollegen mal froh waren, endlich mal ein bisschen Klartext reden zu können. Und von da an hat es bei Ford ist von da an bei Warnstreiks ausgespart worden, weil die Gewerkschaft nicht wusste, wie sie die Kollegen nachher wieder an die Arbeit kriegte. Diese Erfahrung war sowohl bei türkischen Kollegen, aber besonders auch bei deutschen Kollegen sehr lebendig. Die gehen ja nicht wieder arbeiten nachher. Also ziemlich wild war das auch. Das dritte, 1972 gab es bei der Betriebsratswahl die Kandidatur eines einzigen türkischen Kollegen. Özbakci. Ich weiß gar nicht den Vornamen mehr. Ein türkischer Kollege hatte kandidiert, hatte 5.700 Stimmen gekriegt, hätte 10 Leute in den Betriebsrat kriegen können, war aber nur alleine. Und die IG Metall hat ihn einfach ignoriert. Sie haben ihn nicht mal freigestellt, weil sie sagten, du sprichst überhaupt nicht vernünftig Deutsch. Und das haben die Kollegen als einen wahnsinnigen Affront empfunden. Und auch das ist ein wichtiges Thema gewesen nachher bei der Stimmung, die den Streik charakterisierte. Das vierte war die konkrete Situation. 1.000 Kollegen waren von der Entlassung bedroht, weil sie ohne von dem Werk anerkannte Entschuldigung aus dem Urlaub zurückkamen. Man muss sagen, die Anwesenheit der türkischen Kollegen entsprach, steht in einer Doktorarbeit, ich wusste es ja nicht, entsprach in den ersten 6 Wochen nach der Urlaubszeit im Schnitt 72%. Also 28% waren nicht da. Ungefähr 3.000 Leute kamen zu spät. Weil es gab nur 3 Wochen Urlaub für die Kollegen und Ford hatte zwar eine Fluglinie eingerichtet, dass jeder schnell hin und her konnte, aber wie soll man mit dem Flugzeug die ganzen Kühlschränke und das ganze Zeug, was man da hinbringen konnte, mitnehmen? Also fuhr man mit dem Auto und das dauerte ja schon eine Woche hin und eine Woche zurück. Ne, so. Und es war ganz populär, also völlig alltäglich, länger zu bleiben. Der Bürgermeister stellte die Krankenmeldung aus und das war auch bisher immer anerkannt worden. Aber Ford hatte andere Pläne. Ford wollte Personal abbauen und da war genau diese Maßnahme richtig. Und es fehlten Kollegen und man war der Meinung, die sind schon entlassen. Das war der konkrete Anlass auch zum Streik, der das Fass hat zum Überlaufen gebracht. Die Bandgeschwindigkeit war bei Ford sehr hoch. Ford war, darum waren 12.000 türkische Kollegen im Werk. Ford war ein Werk, was die Technisierung ersetzt hat durch eine Menge an billigen Arbeitskräften. Da, wo andere investiert haben in Automatisierung, hat Ford noch Leute eingesetzt. Bei Ford wurde noch in der Endfertigung unter dem Wagen gearbeitet. Das heißt, du hast 8 Stunden mit erhobenen Armen gearbeitet, was dir nach 3 Jahren Verhärtung in der Rückenmuskulatur eingebracht hat, die fast irreparabel war und du warst für den Job nicht mehr zu gebrauchen. Dann hast du noch eine Zeit woanders gearbeitet. Aber gedacht war das ja, nach 3 Jahren haut er ja eh wieder ab. Aber das war nachher nicht mehr so. Also diese Arbeitssituation wurde als eine ganz starke Last empfunden. Wallraff war ja kurz vorher im Werk gewesen, hatte das ja auch angeprangert. Und dann natürlich die allgemeine Diskussion über die Lohnerhöhung, die bei Ford ja noch damit aufgefüllt wurde, dass die türkischen Kollegen im Schnitt eine Mark weniger verdienten als die Deutschen. Ne? Also von der Entgeltgruppe, die türkischen Kollegen waren oft in der Entgeltgruppe 4, die Deutschen in 6, 7, 8. Und das machte ungefähr eine Mark aus. So, jetzt ging der Streik los in der Y-Halle. Ich weiß gar nicht, wie weit sowas bekannt ist. Auf jeden Fall, ne, zur Spätschicht waren weniger Leute erschienen. Alle Leute mussten trotzdem arbeiten. Ich arbeitete im Motorenwerk. Da muss jeder Platz besetzt sein. Du kannst die Motoren ja nicht ohne Zündkerzen aufliefern. An der Endfertigung mussten die Leute doppelt so viel laufen. Ne, du holst deine Teile, ranntest ja unter den Wagen, ranntest an den Wagen. In der Endfertigung war von daher der Streik ausgebrochen. Es hatte ein Kollege da rumgebrüllt und war sofort auf die Beifall aller anderen Kollegen gestoßen. Und das Band wurde angehalten. Nach kurzer Zeit stand die ganze Halle. In der Y-Halle arbeiteten damals 6.000 Leute. Man muss sich das vorstellen. Das ist, so eine Halle gibt es heute nicht mehr. Und die Kollegen zogen durch alle anderen Hallen und es stand nach kurzer Zeit das ganze Werk. Ich war in der W-Halle auf der anderen Seite des Werksgeländes und man musste da folgende Szene sich mal vor Augen führen. Die deutschen Handwerker schlossen sich in ihren Werkstätten ein und verrammelten die von innen aus Erinnerung an 1970. Weil es hieß, die Türken, die randalieren, die hauen sofort mit den Nockenwellen um sich, die zerschlagen die Automaten. Und die haben sich echt eingeschlossen. Das ist kein Witz. Und wir warteten darauf, dass sie kommen. Und die Halle stand schon, als sie kamen. Wir zogen durch ganze Werk. Die letzte Halle, das war die Werkzeugmacherei mit nur deutschen Werkzeugmachern. Und die ist fast geschlossen mitmarschiert, die Halle. Das muss man da am Freitag sagen. Es fand eine Kundgebung vor der Hauptverwaltung statt, vor dem M-Gebäude. Und diese Kundgebung endete damit, dass nicht mehr die Arbeit aufgenommen wurde. Es gab, glaube ich, noch eine Demonstration durchs Werk und man ging nach Hause und die Nachtschicht hat nicht angefangen, wie gesagt. Jetzt kommt man zu den, und es war damals so gewesen, dass schon 90% türkische Kollegen waren und es waren aber immerhin 10% Deutsch. Das sind bei 6.000 Leuten sind das natürlich auch 600 oder bei 8.800. Es hat ja niemand gezählt, es waren jeweils eine Unmenge. Am Samstag und Sonntag tagten die Kölner Fortarbeiter. Die Kölner Fortarbeit war damals ein Zusammenschluss der linksradikalen Gruppierungen, sowohl deutsch, türkisch, italienisch, spanisch, genau, ja. Ja, wir hatten uns vorher schon so sporadisch getroffen. Wir waren zu dem Ergebnis gekommen, bei Ford wird sich nicht viel tun. Es war auf der Betriebsversammlung, die einige Wochen vorher war die 60-Pfennig-Forderung von uns propagiert worden, sowohl in Flugblättern als auch mit den Redebeiträgen. Auf dieser Betriebsversammlung ist übrigens diese Entlassung der Kollegen, die zu spät aus dem Urlaub kommen, diese Ankündigung ist auf der deutschen Betriebsversammlung mit überwiegendem, aber mit deutlichem Beifall quittiert worden. Auch noch was zur Situation bei Ford. Es gab nach Nationen getrennte Betriebsversammlungen. Und was die Leute sehr empört haben, als diese Information ins Werk kam. Und diese Kölner Fordarbeiter setzten sich darüber auseinander, was war. Jetzt war am Freitag der Streik gewesen, ohne unser Zutun. Man hatte uns weder gefragt, noch hatten wir es ausgelöst. Aber wir waren fest entschlossen, es fortzuführen und wir haben Flugblätter gemacht, gingen in die Wohnheime. Und diese Situation ist auch, die ganzen K-Gruppen waren zusammen, es war Lotta Continua aus Italien zusammen, es war die FAU dabei, Anarchosyndikalisten, klar, genau, richtig. Und es waren halt türkische Gruppierungen dabei, ich hoffe, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe, aber das wirst du morgen erzählen, Hassan. So, und es wurde dann organisiert, dass am Montag der Streik wieder losgehen sollte, brauchte man aber nicht. Der Streik ging von alleine am Montag wieder los. Also die Überraschung, die Kollegen arbeiteten am Samstag in Überschicht mit dem Selbstverständnis, dass sie am Montag wieder weiter streikten. So, glücklicherweise, es war auch zufällig so, dass die Spätschicht vom Freitag am Montag in Frühschicht war. Es war also auch die gleiche Schicht, die wieder anfangen musste zu streiken. Also anfangen hätte müssen zu arbeiten. So, es gab wieder eine riesige Demonstration fürs Werk. Es wurden alle Hallen wieder besucht. Und unter noch geringerer Beteiligung der deutschen Kollegen ging man wieder vor das Hauptgebäude und trug die Forderung vor, die damals war. Ne? Keine Entlassung aufgrund dieser Urlaubssituation, Zurücksetzung der Bandgeschwindigkeit und eine Mark mehr. Diese Forderung, Bier Mark Sam, eine Mark mehr, war eigentlich die zentrale Forderung des Streiks, an der man natürlich auch nachher eine bestimmte Dynamik sehen kann. Also es waren bei euch waren 70 Pfennig gewesen, das war damals das absolut Höchste. Und unser Streik sagte eine Mark mehr und es war auch nicht über 90 Pfennig zu diskutieren oder 99 Pfennig. Es war eine Mark mehr die Forderung gewesen. Und die Versammlung vor dieser Halle hat als erstes die Forderung verabschiedet und es ging relativ schnell, dass eine Streikleitung gebildet wurde. Um 10 Uhr war eine Streikleitung da. Es war ein Megafon im Werk. Ich möchte, dass man sich folgende Sache vor Augen führt. Auf der einen Seite sind es wirklich Tausende von streikenden Menschen da, die in wilder Entschlossenheit da stehen, ne? Ganz bestimmte Dinge einfach durchsetzen und Ungerechtigkeit, die jahrelang erlitten wurde, wettzumachen mit einer wahnsinnigen Energie. Und es gibt eine ganz kleine Gruppierung von Linken, die aber in dieser Situation ganz wichtige Aufgaben erfüllt. Erstens stellen sie das Megafon, zweitens stellen sie sich auf die Bühne, drittens fängt einer an zu reden, was ja auch immer, das sind Sachen, die sind ganz, ganz schwierig. Aber es war nie so, dass, was ja nun nachher zum Bild des Eseltreibers passt natürlich auch, dass er natürlich überhaupt nicht selber streiken kann, sondern er wird zum Streik gebracht durch eingeschleuste Chaoten. Klar. Das Bild der IG Metall, also jeder versucht ja immer ein geschlossenes Bild zu halten und IG Metall hatte genau dieses Bild der eingeschleusten Chaoten. 6 Chaoten in Arbeitsanzügen hätten da diesen Streik übernommen. Ich meine, das ist natürlich, diese 6 Chaoten müssen natürlich schon omnipotent sein. Aber, schönes Fremdwort, wa? Wie der Professor. Aber muss man schon sagen, ne? Es war so, dass wirklich so bestimmte Dinge einfach ganz gut waren, dadurch, dass diese Linken da waren. Im Wesentlichen war aber die Stärke der Streikleitung auch das Ergebnis der Selbstorganisation. Ne? Also auch, dass Hassan in der Streikleitung war. Es gab diese Gruppierung im Werk, die gesagt haben, Hassan muss in die Streikleitung gehen. Und es waren 8 türkische Kollegen in der Streikleitung, ein italienischer und ich glaube 3 Deutsche. Gut, die Deutschen waren mächtig überrepräsentiert. Aber Bahar Targün, der Streikleiter, hat sich ja wirklich auch die ganzen Tage redlich bemüht, die deutschen Kollegen noch ins Werk zu bringen. Er hat sie angefleht, er hat wirklich die wärmsten Begriffe benutzt, um sie dazu zu bringen, aber ohne Erfolg. Die Presse in Köln hatte am Samstag große Sympathien für den Streik geäußert. Es im Express und im Stadtanzeiger, besonders aber im Express, die Massenzeitung, die Bildzeitung von Köln, brachte diese harte Situation in der Y-Halle, die harte Situation der Fortentfertigung und die schlechte Bezahlung der türkischen Kollegen als Thema in der Titelzeile und brachte Verständnis für den Streik auf, was schon ganz auch wichtig war für den weiteren Verlauf. Es hat sich nachher völlig umgekehrt, das ist ja auch bekannt und darum ist auch der Expresskorb vor dem Tor 3 nachher abgefackelt worden. Aber diese Stimmung war erstmal sehr positiv und von daher ging das auch am Montag mit einer riesigen Dynamik zu, weil man sich natürlich auch von der Sympathie getragen fühlte. Und diese Streikleitung war auch ein ziemlich unverbrüchliches Element dieses ganzen Streiks. Also es gab wohl Wechseln in der Streikleitung, die an mir völlig vorüberging. Ich war nun gerade 11 Wochen im Werk, ich war nicht in der Streikleitung. Ich hatte die große Gnade, dass ich einfach nur mitmarschieren konnte und diese 4 Tage im Werk genossen habe, besonders die Nächte oder die Abende. Und wenn man nachher, es kommt ja nachher der Satz, wie heißt er nochmal? Dans chaque rêve il y a rêve. Also in jedem Streik steckt ein Traum. In Frankreich ist das ein ganz, ganz gängiges Wort. Hier ist es also so, dass die Poesie des Streiks wirklich an den Abenden und in den Nächten besonders zu spüren war. Und wie wir uns gefreut haben, als wir uns sahen, das war für mich war das ein Teil dieser Poesie, die in Streiks bleibt. Und dieses Zusammenhalt hat eine ganz besondere Atmosphäre im Werk geschaffen worden. Also ich will sagen, einfach einige Elemente, die dazugehören. Es waren nach kurzer Zeit alle Automaten leer. Und es wurden immerhin für Tausende von Leuten wurden Lebensmittel besorgt. Es sind ja Tausende von Leuten tagsüber im Werk gewesen. und 400 bis 2000 nachts, die ja auch versorgt werden muss. Diese Versorgung hat, also ich kann mich nicht entsinnen, mal Hunger gehabt zu haben. Man nimmt es natürlich auch nicht, die ganze Logistik nimmt man nicht zur Kenntnis. Fakt ist nur, es war immer zu essen da. Und Hassan hatte die Kasse. Hassan war der Kassenwart des Streikkomitees, der weiß mehr darüber, wie das Geld zustande kam, um bestimmte Dinge auch einzukaufen. Man muss einfach sagen, es war eine für das Innere des Streiks sehr konfliktarme Atmosphäre. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, es ist ja meine Empfindung und die war davon geprägt, dass ich halt diese 4 Tage da im Werk war und man mit sehr vielen Leuten auch Kontakt hat. Man schlief nachts da. Es war eine sehr lockere Atmosphäre, wohl unter dem Druck, die Polizei sammelte sich und wohl unter der Verzweiflung, dass die deutschen Kollegen immer weniger teilnahmen. Ich glaube, es reduzierte sich nachher, also von anfangs vielleicht 600, nachher am Montag auf 400 und es waren, glaube ich, am Dienstagabend oder am Mittwoch noch 15. 15 deutsche Kollegen. Lass es 20 oder 25 sein, man kann es ja nicht zählen. Aber man muss einfach sehen, das war die reale Situation. Die, die im Werk waren, waren die, die Probleme hatten. Und die haben ihre Probleme formuliert. Denn mit dem Urlaub war nicht das Problem der deutschen Kollegen. Das mit dem Geld war nicht das Problem der deutschen Kollegen. Das mit der Entlassungsdrohung war nicht ihr Problem. Und man muss einfach sagen, diese Atmosphäre, ne, mit diesen Chaoten streiken wir doch nicht zusammen. Jetzt als Chaoten waren inzwischen auch die türkischen Kollegen bezeichnet worden. Das war natürlich das, was das Ergebnis dieses paternalistischen Rassismus. Ne? Wir sind doch was Besseres. Wir werden doch nicht uns deren Streik anschließen. Vielleicht lassen wir die mal bei uns mitstreiken. Oder wenn wir streiken, können wir sie gut gebrauchen, damit unser Streik mächtiger wird, aber nicht umgekehrt. Die Kölner linke Szene hatte sich auch sehr präsent gezeigt vor dem Werk. Nicht nur, dass sie die Versorgung des Streiks da teilweise in die Hand genommen hatte. Es war auch Kultur. Da Klaus der Geiger ist ja vielleicht eine bekannte Größe. Hat jeden Tag vor dem Werk gespielt, hat auch versucht, deutsche Kollegen zu agitieren, aber er ist natürlich auch nicht der typische Mensch, der deutsche Facharbeiter zum Streiken überreden kann. Heinrich Pachel, ne, ist ja im Fernsehen immer noch aktiv, hatte damals das Theater Wahre Anton und hat Streikstücke vorgeführt. Es war schon eine ganz nette Situation da, die auch die Linke mit den Streikenden verbunden hat. Und im Werk hatte sich also auch eine eigene Szenerie entwickelt, die natürlich kulturell von der Hegemonie der Streikenden dann auch geprägt war. Ne? Es war so, dass da im Streik, dass für den Streik da gebetet wurde. Es war der Konsul mal da und der wurde rein, das ist schön beschrieben, der wurde auf Händen reingetragen. Und dann hat er gesagt, man soll nichts kaputt machen. Und bevor er sagen konnte, man soll wieder arbeiten, hat man ihn wieder rausgetragen. das waren schon ganz schöne Geschichten. Und die Situation möchte ich jetzt vielleicht noch einmal von Seiten der türkischen Kollegen beleuchten. Es hat kein Nachlassen der Streikaktivitäten gegeben. Ganz im Gegenteil. Von 400 Übernachtungen im Werk von der Nacht von Montag auf Dienstag waren es 2000 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Nee, von Mittwoch auf Donnerstag, Entschuldigung, es war der vierte Reintag. Also in der letzten Nacht waren 2000 Leute im Werk und es wurden da Wachen eingerichtet. Man muss ja auch wissen, ob die Polizei sich irgendwo sammelt. Wir standen oben auf den riesigen Hallen bei Ford und hatten einen sehr guten Überblick auf die ganze Region. Das wurde ausgetauscht, das wurde abgelöst, das wurde selbst organisiert. Und es hatte halt eine gewisse Leichtigkeit. Man muss sagen, dass dieser Streik neben den ganzen ungünstigen Bedingungen im Innern eine ausgesprochene Leichtigkeit hatte. Ne? Sie war natürlich auch nicht geprägt von irgendwelchen strategischen Überlegungen. Man hatte seine Forderungen und die sollten erfüllt werden. Da gab es überhaupt gar keine Debatte drüber. Die Streikleitung wurde losgeschickt, nicht um über Kompromisse zu verhandeln. Jeden Tag wurde verhandelt. Es wurde von morgens bis abends verhandelt, sondern es ging einzig und allein, das zu verhandeln, was gefordert war. Und wenn eine Forderung aufkam, die geringer war, es kam mal die lächerliche Forderung auf nach 270 Mark Ausgleich. Sie wurde belacht. Ne? Es kam dann auf, die Entlassungen neu zu überdenken. Das wurde belacht. Es waren immer Tausende vor dieser Halle, dann wurde diese Forderung verkündet und dann gab es ein Riesengeschrei und die Forderung war abgelehnt. Insofern hatte dieser Streik auch ein sehr starkes demokratisches Element, weil alles in Anwesenheit der Leute stattfand, der Leute, die da waren. Aber das ist eine Demokratie, muss man auch da sein. Und dieses Dasein und diese Präsenz in der Vertretung der Forderung machte auch diese Stärke des Streiks aus. Morgens um 7 Uhr wurde der Streik jeweils eröffnet mit einer Demonstration durchs ganze Werk, an dem jedes Mal Tausende teilnahmen. Ne? Auch mit ansteigender Tendenz. Vielleicht zu einer besonderen Szene. Am Mittwoch gab es von Seiten Ford, was man so nachher hörte, ernsthafte Bemühungen, diesen Streik zu beenden, ohne eine gewaltsame Eroberung des Werksgeländes. Man muss sich in die Situation von Ford vielleicht versetzen. Ford wollte Leute loswerden, aber die Aktiven im Streik, ne, also die Tausende, die da streikten, unter denen waren auch welche, die Ford nicht loswerden wollte, waren nämlich auch ihre guten Leute. So, Ford wollte halt die Schwachen loswerden. Sie wollten auswählen, wenn sie los wurden. Und sie wussten ganz genau, wenn es eine gewaltsame Auflösung des Streiks gäbe, gäbe es hunderte von Entlassungen, ohne dass sie auswählen könnten, wer rausgeht. Aber diese wären jetzt vielleicht auch unser eins. Ne? Ich war ja nachher noch mal 23 Jahre bei Höchst. Und also obwohl als Student reingegangen, du hattest ja gesagt, manche sind auch drin geblieben. Ich bin also auch dann drin geblieben. Nachdem ich bei Ford rausgeflogen war, war ich dann bei Feld und Gilde 7 Jahre und dann 23 Jahre bei Höchst. Wir hätten ja auch verhandelt und die Kollegen hätten auch verlangt, dass wir verhandeln. Und über den Kompromiss hätte es immer, das ist im Kompromiss so eigentlich, hätte es immer Streit gegeben. Dadurch, dass aber hier überhaupt gar keine Kompromisse in sich waren, gab es auch keinen Streit. War natürlich auch die Aussicht auf eine friedliche Beilegung dieses Kampfes sehr gering. Ja, das ist, man kann nicht alles haben. Die Verhandlungen mit Ford und die auch das Nachfühlen, wo denn eventuell Kompromisslösungen waren, endete völlig im Nichts. Es gab keine Kompromisslinie, überhaupt keine. Und die Geschäftsleitung, Betriebsrat, Vertrauenskörper haben am Mittwoch dann die gewaltsame Beendigung des Streiks beschlossen. Am Donnerstag gab es diese riesige Demonstration wieder und die wurde plötzlich überrascht von einer kleinen, aber sehr intensiv agierenden Gegendemonstration, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Während des ganzen Streiks waren drei Sachen eingehalten worden, mit geringen Ausnahmen. Das erste war kein Alkohol, darüber gab es die geringe Ausnahme, als nämlich das Sektlager der Geschäftsleitung geplündert wurde. Ja, es war dann so, dass halt eine Fete war. Und die zweite war, es hieß keine Zerstörung. Die deutschen Kollegen haben gesagt, die Türken hauen alles kaputt. Es gab keinerlei Zerstörung. Und es ist auch nie im Nachhinein eine Zerstörung beanstandet worden. Das war allerdings bei uns ein bisschen leichter als bei euch. Man kann im Band einfach folgenlos abstellen und wieder anfahren. Und das dritte war, dass keine Gewalt als Prinzip aufgestellt worden war und die ganze Zeit auch durchgehalten wurde. Also es gab verbale Provokationen, es gab auch mal Rangeleien, also die hat auch dazu geführt, von Türkenterror mal in dem Express zu lesen, wo nachher dann da irgendwie gefeuert wurde. Aber es war eine äußerst friedliche Angelegenheit und auch eine friedliche Atmosphäre. Und diese Demonstration kam mit einem äußerst aggressiven Potenzial, wir waren 10-mal so viele, ist mitten in unsere Demonstration rein, hat das Transparent runtergerissen, Prügeleien vom Zaun gebrochen und es war wirklich perfekt oder sehr gut strategisch vorbereitet. Es wurde von der Demonstration die Streikleitung abgetrennt, Teil der Demonstration, die ging ja immer durch die Hallen, wurde in dem Getriebewerk eingeschlossen. Das Getriebewerk ist ja nun mal das Werk mit den ganzen Wellen. Also so eine Nockenwelle, ich meine, für mich wäre eine Nockenwelle immer noch ein bisschen schwer, aber für viele türkische Kollegen war eine Nockenwelle schon ein gutes Instrument. Wobei die Kollegen ihren Kollegen in die Hand gefallen sind, die Nockenwellen wieder aus der Hand zu legen, weil die wollten mit den Nockenwellen auf diese Gegendemonstration oder auf diese Provokateure zu steuern. Was war das für Leute? Ja, das ist echt eine gute Frage. Also wir sind uns eigentlich immer noch im Unklaren, wer das letztlich war. Also es ist kein Kollege erkannt worden. Es ist ja, offiziell ist das arbeitswillige deutsche Kollegen, diese Streik beendet haben. Es ist bisher noch niemand der unter diesen Leuten einen einzigen Kollegen erkannt hätte, der gesagt hätte, der war dabei. Ich war ja anschließend noch 3/4 Jahr im Werk. Ich bin dann erst bei der Betriebsversammlung rausgeflogen, wo es um den Streik ging. Und die und in der ganzen, in 3/4 Jahr ist nie eine aufgeklärt und gesagt, ich habe einen da gesehen. Obwohl die Meisterkittel anhatten und Arbeitsanzüge anhatten. Dann kam mal das Gerücht um, sollten Kollegen von Genk kommen. Die waren es aber auch nicht, denn die sprechen ja nun Belgisch. Waren aber auch nicht da. So dass wir schon annehmen, dass es wirklich eine von Ford ausgerüstete, mit gebrauchten Arbeitsklamotten ausgerüstete Truppe der Polizei war. Aber auch das ist letztlich nicht belegt. Ne? Man muss nur sagen, es war eine Truppe, die äußerst klug und zentral geführt agiert hat und diesen Streik zerschlagen hat, sodass letztlich die abgekoppelte Streikleitung von der Polizei verhaftet werden konnte. Es hat dann riesige Prügeleien gegeben. Da waren dann auch wiederum deutsche Kollegen dran beteiligt, die ins Werk kamen. Und es sind hunderte von Kollegen dann aus dem Werk abgehauen, rausgeprügelt worden und auch nicht wiedergekommen. So, ne, Ford hatte, also es sind nachher, ich glaube, es sind 300 entlassen worden und 600 aber nicht mehr da gewesen. Ne, die sind nicht ins Werk zurückgekommen. Und damit komme ich dann zum Resümee. Vielleicht noch ein bisschen früh. Vielleicht zwei Sachen, die man noch nennen sollte. Das eine, aus dieser Situation des Streiks entstand im Streik als zentrale Parole neben den Forderungen die Parole Sendika Sattelmisch. Ich spreche das bestimmt nicht so ganz richtig. Sendika Sattelmisch? Gekaufte Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist gekauft. Ne? Das war, und in Anlehnung an die Forderung vorhin, irgendjemand sollte bum, 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 Duisman macht den Rücken krumm, hieß es bei uns, Kuckelkorn und Lück ans Band zurück. Kuckelkorn war der VKL-Leiter und Lück war der Betriebsratsvorsitzende. Kuckelkorn und Lück ans Band zurück war immer eine Forderung, die als nach, also wie Amen. Man sagt nach dem Gebet Amen und nach allen Parolen sagt man immer Kuckelkorn und Lück ans Band zurück als Abschluss. Also auch eine sehr populäre Sache, die einfach das nochmal verdeutlicht, dass man diese Gewerkschaftsleute als keine mehr ansah, die die eigenen Interessen vertreten haben. Und eine Besonderheit war auch noch, dass der Werksdolmetscher, Peter Schünemann, der war vielen Kollegen persönlich bekannt, weil er lange Zeit das zentrale Werbebüro in der Türkei, in Istanbul, geleitet hatte. Das Anwerbebüro, ja. Also Ford hatte 4 Anwerbebüros in der Türkei, aber das Zentrale war das in Istanbul. Und der Doktorarbeit von dem Jörg Hüwer als Interviewpartner zur Verfügung gestanden, aber auch er hat keine Aussagen darüber gemacht, wer letztlich da diesen Streik zerschlagen hat. Der Streik war am Donnerstagmittag beendet. Es waren hunderte Kollegen, entweder wurden danach entlassen oder kehrten nicht mehr ins Werk zurück. Insofern war die Situation danach natürlich eine Depression. Also dieses Auseinanderprügeln eines Streiks ist eine schwierige Erfahrung. Und ich kann euch gut verstehen, wie ihr gesagt habt, ne, ihr wollt den ehrenvoll beenden. Weil das, glaube ich, das ist ganz wichtig. Geschlossen rein, geschlossen raus. Hier war es natürlich völlig anders. Das ist auch das, was letztlich immer mitgeschwebt hat bei der Diskussion um diesen Streik. Es gibt von 82 gibt es eine Zusammenstellung vom WDR, von seinen Filmen über den Streik. Ich hatte ihn mitgebracht, aber leider ist meine Kopie kaputt und Hassan hat seine nicht gefunden. Und meine Kollegen sind in Urlaub, die auch haben. So, da merkt man auch noch diese Depression nach. Aber ich glaube, das konkrete Ergebnis eines Streiks ist nicht immer auch das, was von einem Streik überbleibt. Der hier im Vertrauenskörper bei Ford wird ja immer noch über den Streik geschult. Und da wird als Folge des Streiks als erstes genannt eine tiefe Spaltung der Belegschaft in Deutsch und Türken. Also die tun so, als wäre die durch den Streik erfolgt. Die Spaltung war natürlich vorher da, sie war aber nachher eine andere. Ne? Es gab nicht mehr die zwischen den lieben Deutschen und den ihnen lieb untergeordneten türkischen Kollegen. Das war einfach vorbei. Das Spiel des artigen, aber ein bisschen dummen, lieben Eseltreibers hatte eine herbe Schädigung erlitten. Und es waren jetzt Leute, die um ihre Sache gekämpft haben. Darum hatte sich das Verhältnis verändert. Und weil diese Veränderung natürlich von Seiten der Deutschen nicht immer so hingenommen wurde, es war ja auch für sie eine Blamage. Letztlich ist man ja blamiert, wenn die eigenen Kollegen streiken, wenn der Streik dieser Kollegen zerschlagen wird und man muss nachher wieder mit denen zusammenarbeiten. Also diese Stimmung unter den deutschen Kollegen war eine ganz gemischte. Die wenigen, ich sage jetzt mal, die wenigen Arschlöcher, die gesagt haben, richtig so, das ist eine, na lasset, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, die gibt's aber. Ohne Zweifel gibt's die, die das für richtig gehalten haben. Also wenn in unserer Stadt so und so viel Prozent pro Köln wählen, dann weißt du ja auch, dass du so und so viele Rassisten, eingefleischte Rassisten hast. Und die gab es ohne Zweifel und die wurden auch bei Ford, das wurde bei Ford gepflegt. Aber es gab ganz viele Leute, denen war das schon in irgendeiner Weise peinlich, was sie nicht bekannt haben, dass ihnen das peinlich ist. Sondern sie haben es halt mit einer Frechheit oder mit einer anderen Haltung überdeckt. Aber es war ihnen schon ein Ärgernis, dass das so gelaufen war. Die IG Metall hat 2000 Austritte aus der IG Metall gegeben bei Ford danach. Und das waren nicht nur türkische Austritte. Ich kenne nur die Zahl von IG Metall. Wer es genau gewesen ist, ist nicht klar. Es hat eine Revolution während bisher der rechte Block von Ford, Klöckner, Humboldt-Deutz und FNG die IG Metall dominiert hat in Köln, hat es danach einen Aufstand gegeben und Walter Malzkorn, jemand, der bei ihm im Ausschussverfahren von dir als Beisitzer benannt wurde, ganz netter Kerl, der ist IG Metall-Vorsitzender geworden in einem ganz schwierigen Umfeld, nämlich mit diesen rechten Brocken da oder rechten Kotzbrocken von Feld und Gildium, KHD und Ford. Aber es hat auch bei Ford ziemliche Änderungen ergeben. Zum Resümee. Es ist schwer, über so einen Streik ein Resümee zu ziehen. Wie gesagt, ich denke, dass die türkischen Kollegen nachher andere waren. Und wenn man jetzt nach 73? 2003, 30 Jahre, okay, 35 Jahren waren wir nochmal im Werk mit dieser Schauspieltruppe und ich habe auch so nochmal mit dem Betriebsratskollegen da mit Willi zusammen eine Besichtigung gemacht. Es ist natürlich schon das heutige Ford-Werk nicht mehr mit dem zu vergleichen, was damals war. Nicht nur, dass die Endfertigung heute aussieht wie ein Krankenhaus. Also wenn man das alte, das war die Hölle, das Y-Halle war die Hölle, ne, in der wirklich ein Krach war und die Ketten rasselten und die Leute unter den Fahrzeugen standen und ein Hin- und Hergerenne war mit verschiedenen Teilen, ist es heute so, dass die ganzen Steile vom Band ankommen und von jemandem mit Zug ne, als komplette vormontierte, von den outgesourcten Firmen vormontierte Teilekomplexe ins Auto integriert werden und es ist kein Krach mehr, es gibt keine schreienden Leute mehr, es wurde auch immer viel geschrien. Und das ist schon anders. Und in den Meisterstuben, so auch in der W-Halle, die dem alten Motorenwerk noch sehr ähnlich sieht, nur dass alles jetzt eingekapselt ist und nicht mehr so einen Krach macht, sitzen viele türkische Kollegen. Junge, denn das Werk hat einen sehr hohen Anteil an jungen türkischen Meistern. Und dieser Streik hat einfach dazu geführt, dass die türkischen Kollegen ihre Situation in Deutschland völlig geändert haben. Nicht nur ihr eigener Antrieb, dass sie hier bleiben wollten und entsprechend ihr Lebensumfeld, ihr betriebliches Umfeld neu gestaltet haben, sondern auch, dass ihre Kinder die Ausbildung gemacht haben und dass sie praktisch von der Gegenseite, und ich finde deine Ausführung zur, was die 69er Streiks auch an Strategieänderungen beim Arbeitgeberverband gegeben haben, die Gegenseite gesagt hat, nicht nur, dass wir sie nicht mehr als Ungelernte nur noch behalten wollen, sondern es kann uns auch nützen, wenn wir diese Gruppierung in der Arbeiterschaft ausbilden. Natürlich ist da die Intelligenz nicht minder als bei den anderen. Und das hat die Situation sehr geändert. Dass der Rassismus immer noch eine ganz lebendige Strömung sowohl bei Ford ist, als auch in Köln ist, als auch hier überall ist, ist gar keine Frage. Ne? Aber trotzdem ist die Situation natürlich eine andere. Bei den deutschen Kollegen hat sich natürlich auch einiges geändert. Heute ist es normal, dass deutsche Kollegen unter einem türkischen Meister arbeiten. Auch das hat natürlich zu einer Normalisierung der Situation gehört. Das heißt, diese Ethnisierung von Konflikten, was damals im Streik ganz stark die gesamte Presse gemacht hat, die IG Metall gemacht hat, die Ethnisierung eines Konflikts, Türken-Deutsche, ist kein Thema mehr. Es ist da innerhalb von Ford auch sehr stark jetzt ein viel stärker ein soziales Thema geworden. Die linken Gruppierungen haben sich auch gewandelt. Also ich bin nicht mehr in der KPDML, sondern bin... Haha, ha. Also das bestimmt... Ich weiß ja nicht, wer Beifall klatscht. Nein, aber... Ja, so ist das Leben, ne? Ja, genau. Nein, auch jetzt mehr Libertären. Nach 25 Jahren Erlebnis von einer Partei, es war ja nach die VSP, da war ja nun gar nichts mehr mit los. Aber ich will nur sagen, nach 25 Jahren Erleben von solchen Strukturen, ne, hat man ja manchmal die Chance, auch daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und jetzt, ne, der Kampf um libertäre Strukturen, die aber trotzdem die eigenen Ziele noch verwirklichen, nicht trotzdem, sondern vielleicht besser, ist nach wie vor noch auf der Tagesordnung. Und ich finde zum Beispiel, ne, die Art, wie der Streik, ne, vor 40 Jahren ablief, hat meiner Ansicht nach, ne, weil diese hierarchische Struktur, die war ja nicht für den Streik zu gebrauchen. Ne? Also war es in gewisser Weise, ne, so habe ich es aufgefasst, eine libertäre Struktur, in der praktisch dieser Streik 9 Tage, das waren noch ein paar Tage mehr als bei uns. Bitte? Ja, aber diese Führung war nicht die normale Arbeitskampfhierarchie. Ne? Dafür war man als Betriebsrat ja nicht so richtig gesetzlich zu ermächtigt, sondern war dann schon eine Sachautoritätshierarchie. Und das ist ja eine ganz andere Sache, nämlich aufgrund der Persönlichkeit, die einen gewissen Einfluss hat. So, das war innerhalb des Streiks auch, aber es war natürlich in der Folge weiter. Das System war natürlich nicht beendet. Mir scheint es immer, dass sich am wenigsten gewandelt hat die Gewerkschaft. Ich war ja nachher, ich hatte die Freude, in der IGBCE zu sein. Also wenn die IG Metall ein Gräuel war, dann war die IGBCE echt eine Katastrophe. Da warst du ja für 35-Stunden-Woche Forderung, warst du ja linksradikaler. Und und mir scheint das eigentlich heute noch so. Klar, die IG Metall hat sich mehr den ausländischen Kollegen zugewandt. Es gab Schulungen unter ihnen, es gab Funktionäre da. Aber ich denke, inhaltlich, gerade jetzt in der Krise, ihre Systemtreue und ihre enge Bindung an das System, ich glaube, das macht ja eigentlich fast Zahnschmerzen, wenn man das mitkriegt. Ne, das ist ja ganz schrecklich. Also, klar, man muss sich ja nun entscheiden. Entweder bleibt man da, dann wird es ja immer peinlicher, oder man geht woanders hin, dann muss man sich in Bewegung setzen und weiß nicht, wo man landet, und die bleiben halt da und es ist peinlich. So, ich will das erstmal jetzt zurück. Ich will nur sagen, mein eigenes Resümee. Ich hatte das Glück, in meinem nächsten Arbeitsplatz, Feld und Gilliam, ne, wir waren dann beide im Kabelwerk, ne, ich nur ein paar Kilometer weiter, da auch eine wilde Aktion mit griechischen Kollegen mitzukriegen. Wir haben es geschafft, den Philips-Vorstand aus der Betriebsversammlung zu jagen. Auch das eine glorreiche Aktion, in dem eine wahnsinnige Freude aufgekommen ist, ne? Und bei Höchst wurde 97 aufgelöst, und der IGBC-Betriebsrat hat unsere Auflösung praktisch oder der Schließung eines Drittels unseres Werks zugestimmt, ohne uns überhaupt zu informieren. Wir haben es aus anderen Quellen erfahren, haben einen Aufstand da gemacht. Und auch da habe ich noch mal kennengelernt, wie praktisch eine gesamte Belegschaft, ne, die Kranken kommen ins Werk zu einer Betriebsversammlung, um zu widerstehen gegen so eine Sache. Und es herrscht für ein halbes Jahr oder noch längere Zeit im Werk eine Atmosphäre, die von einer ganz anderen Situation geprägt ist, wie das normale Arbeitsleben. Diese Depression der Konkurrenz, immer im Werk gibt es nicht immer nur Depression. Also man hat ja Freundschaft, man hat gute Kollegen, man freut sich auch, den einen oder anderen wieder zu treffen. Und es hat ja auch immer gleichzeitig was Schönes. Aber trotzdem, diese Depression, die Werksituation einen für einen hat, wird ja in ganz besonderer Weise durchbrochen, wenn man in einem Arbeitskampf steht. Ja, und ich glaube, die Erfahrung von solchen Sachen, ne, die ist das ganz Besondere. Und ist das, ich nehme auch an, also der Hassan ist ja nun von Köln nach Berlin verjagt worden. Ich weiß nicht, wie schmerzlich das für ihn war, aber bestimmt, ich glaube, deine ganze Gemeinschaft hast du ja damit verloren, die in Köln war. Dafür hat er in Berlin seine Familie nachgeholt. Dieser Gedanke daran, dass ein Kampf eine ganz besondere Atmosphäre schafft, ist auch das, was, glaube ich, besondere Energien schafft, einmal diese, mit denen man gekämpft hat, wiederzutreffen und dann aber auch eine Sympathie für Kämpfe zu empfinden. Und ich denke, wenn wir diskutieren über andere Gesellschaftsformen, dann ist es ganz stark auch diese emotionale Seite, die eine riesen Rolle spielt, eine Atmosphäre zu wahren, die Menschen besonders lächeln macht. Auch besonders sehen sie auch echt gut aus, wenn sie kämpfen. Und ich bin halt zu der Überzeugung gekommen, dass die Parteien, auch die linken Parteien, auch meine Partei, in der ich damals gewesen ist, wirklich völlig ungeeignet war, so ein Lebensgefühl zu kultivieren. Ne, sondern dass ganz im Gegenteil dieses innerparteiliche Kämpfen letztlich auch schon den Vorboten geben würde dazu, wie nachher ein Sozialismus aussehen würde. Nämlich in der Herrschaft ganz gewisser Klicken über ganz bestimmte Menschen. Und die Sozialismen sind ja auch an diesen verschiedenen Situationen mehr oder weniger kaputt gegangen. Wenn man das eine aufgibt, wenn man sagt, die Partei, so jetzt meine Schule, die wird sowas nicht schaffen, dann hat man nicht gleich die Lösung. Aber man tut den ersten Schritt dazu. Insofern war der Fortstreik für mich immer eine Erfahrung, diese Sachen weiter zu vertreten. Und dass diese Fortstreik-Diskussion ist neben der Klöckner-Diskussion, muss ich erinnern, das war mir jetzt noch eine besondere Freude. Ich wusste ja nicht, was Bono sagen würde, aber ich finde, diese beiden Streiksituationen nebeneinander zu stellen, ne, zu gucken, wie eine deutsche Belegschaft in so einem schwierigen Umfeld wie einem Stahlwerk, ne, solch einen Streik durchgestanden hat und wie die türkischen Kollegen, ne, die teilweise ja noch keine langen Betriebsschwierigkeiten haben, aber einen Streik durchgestanden haben mit einer ganz großen Atmosphäre und ganz großen Wirkung. Ich glaube, das sind zwei echte Highlights und beide haben eine gewisse Geschichte gemacht.